Nachdem König Schahriar den Ehebruch seiner Gattin entdecken muss, verliert er den Glauben an die Liebesfähigkeit und Ehre aller Frauen. Er beschließt, aus Vergeltung immerfort junge Mädchen zu heiraten, die er jedoch gleich nach der Hochzeitsnacht töten lässt. Schahrazad, Tochter des königlichen Wesirs, will dem Morden ein Ende bereiten. Sie lässt sich König Schahriar vermählen und erzählt ihm während tausend und einer Nacht Geschichten und Legenden, die den Zorn des Herrschers zuletzt zu tilgen vermögen. Die Geschichte Abu Mohammeds des Faulpelzes. Es wird berichtet, dass Harun al-Raschid eines Tages auf dem Throne seines Kalifats saß, als ein Jüngling aus seinen Eunuchen eintrat, der eine Krone aus rotem Golde trug, besetzt mit Perlen und Rubinen und allerlei Gemmen und Edelsteinen, wie sie mit Geld nicht zu bezahlen waren. Und er küsste den Boden zwischen seinen Händen und sprach: »O Beherrscher der Gläubigen, die Herrin Subaida küsst vor dir die Erde.« Und Schahrazad bemerkte das Grauen des Tages und hielt inne in der verstatteten Rede. Sprach ihre Schwester Dunyasad: »Wie lehrreich ist deine Geschichte und wie entzückend! Und wie lieblich ist deine Rede und wie berückend!« »Und wo bleibt dies?« erwiderte Schahrazad, »im Vergleich mit dem, was ich euch nächste Nacht erzählen will, wenn ich dann noch am Leben bin und der König mir die Erlaubnis erteilt.« Sprach der König bei sich selber: »Bei Allah, ich will sie nicht erschlagen, bevor ich nicht das Ende ihrer Geschichte vernahm.« Doch als die 300. Nacht da war, sprach Dunyasad: »Beglücke uns, o meine Schwester, mit deiner Erzählung.« Versetzte sie: »Mit Freude und großer Lust, wenn der König es mir erlaubt.« Sprach der König: »Erzähle deine Erzählung, o Schahrazad.« Und sie fuhr fort: »Ich vernahm, o glücklicher König, dass der Jüngling zu dem Kalifen sprach: Die Herrin Subaida küsst vor dir die Erde und spricht zu dir. Du weißt, sie hat diese Krone machen lassen, in der ein großer Edelstein als Abschluss fehlt. Und sie hat suchen lassen in ihren Schätzen, doch sie kann kein Juwel entdecken, das ihrem Wunsch entspricht.« Sprach der Kalif zu seinen Kämmerlingen und Regenten: »Sucht nach einem großen Juwel, wie Subaida es verlangt.« Und sie suchten, aber sie fanden nichts, was ihr genügte. Und sie berichteten es dem Kalifen, der darob ergrimmte und im Zorne rief: »Wie, bin ich Kalif und König der Könige auf Erden und kann eine solche Kleinigkeit wie ein Juwel nicht finden? Weh euch! Fragt unter den Händlern!« Sie suchten also bei den Händlern, und die erwiderten: »Unser Herr, der Kalif, wird ein Juwel, wie er es wünscht, nicht finden, es sei denn bei einem Manne in Bassorah, der da heißt Abu Mohammed, der Faulpelz.« Das meldeten sie dem Kalifen, und er befahl seinem Wesir Jafar, dem Emir Mohammed al-Subaidi, dem Statthalter von Bassorah, einen Brief zu senden, in dem er ihm auftrage, Abu Mohammed, den Faulpelz, auszurüsten und vor den Beherrscher der Gläubigen zu führen. Der Minister schrieb einen solchen Brief und beförderte ihn durch Masrur, der alsbald aufbrach nach Bassorah und zu dem Emir Mohammed al-Subaidi ging. Der aber freute sich seiner und behandelte ihn mit den höchsten Ehren. Und Masrur las ihm den Auftrag des Fürsten der wahren Gläubigen vor, und er versetzte: »Ich höre und gehorche.« Und er entsandte ihn alsbald mit einer Schar aus seinem Gefolge zum Hause Abu Mohammeds. Als sie es erreichten, pochten sie an die Türe, ein Knabe trat heraus, und Masrur sprach zu ihm: »Sag deinem Herrn, der Beherrscher der Gläubigen berufe ihn.« Der Sklave trat ein und sagte es seinem Herrn, und der kam heraus und fand Masrur, den Kämmerling des Kalifen, inmitten einer Schar von Leuten des Statthalters vor seiner Türe. Er küsste den Boden vor Masrur und sprach: Ich höre und befolge den Ruf des Beherrschers der Gläubigen, zuvor aber tritt in mein Haus. Versetzten sie, wir können das nur in aller Eile tun, wie es uns der Fürst der wahren Gläubigen befahl, denn er harrt unserer Rückkehr. Er aber sprach, habt eine Weile Geduld mit mir, damit ich mein Haus bestelle. Nach vielem Drängen und langer Überredung traten sie also ein in sein Haus und fanden die Halle behangen mit Vorhängen aus azurnem Brokat, bestickt mit rotem Golde. Und Abu Mohammed befahl einem seiner Sklaven, Masrur in sein eigenes Hammam zu führen. Nun lag dieses Bad im Hause, und Masrur fand Wände und Boden dort aus seltenen und kostbaren Marmorarten erbaut, belegt mit Gold und Silber. Und das Wasser war mit Rosenessenz gemischt, und die Diener bedienten Masrur und sein Geleit mit vollendetem Dienste. Und als sie das Hammam verließen, kleideten sie sie in Ehrengewände aus golddurchwirktem Brokat. Und als sie aus dem Bade kamen, traten Masrur und seine Leute ein zu Abu Mohammed, dem Faulpelz, und sie fanden ihn in seinem oberen Gemache, wo er saß. Und über seinem Haupte hingen Vorhänge aus Goldbrokat, besetzt mit Perlen und Juwelen, und der Pavillon war bestreut mit Kissen, die bestickt waren mit rotem Golde. Nun saß der Herr des Hauses weich auf einer gestickten Decke, die ein Lager bedeckte, das mit Edelsteinen eingelegt war, und als er Masrur sah, da ging er ihm entgegen, hieß ihn willkommen und ließ ihn neben sich sitzen. Dann rief er nach den Speisetischen, und man brachte sie. Und als Masrur sie sah, da rief er aus, »Bei Allah, nimmer noch sah ich dergleichen Gerät im Palast des Beherrschers der Gläubigen!« Und wirklich, enthielten die Platten allerlei Gerichte, die sämtlich in Schüsseln aus vergoldetem Porzellan aufgetragen wurden. Und wir aßen und tranken und vergnügten uns bis zum Schluss des Tages, so erzählte Masrur. Und dann gab der Wirt einem jeden von uns 5000 Dinare. Und am folgenden Tage kleidete er uns in Ehrengewänder in Grün und Gold, und er behandelte uns mit höchster Ehrfurcht. Sprach Masrur zu ihm, »Wir können nicht länger verweilen, denn wir fürchten das Missfallen des Kalifen.« Versetzte Abu Mohammed der Faulpelz, »O mein Herr, habe Geduld mit uns bis morgen, damit wir uns ausrüsten können, und dann wollen wir mit dir aufbrechen.« Sie blieben also bei ihm an diesem Tage und schliefen bei ihm während der Nacht. Und am nächsten Morgen sattelten Abu Mohammeds Diener ihm eine Eselin mit einem Sattel und mit Geschirr aus Gold, in das allerlei Perlen und Edelsteine eingesetzt waren. Sprach Masrur bei sich selber, »Ich möchte wissen, ob der Kalif, Abu Mohammed, wenn er sich in diesem Aufzug einstellt, fragen wird, wie er zu all dem Reichtum kam.« Und sie nahmen Abschied von Al-Subaidi, verließen Bassorah und zogen dahin und ließen nicht ab, dahin zu ziehen, bis sie die Stadt Bagdad erreichten und sich vor dem Kalifen einfanden, der Abu Mohammed sich zu setzen befahl. Er setzte sich und sprach den Kalifen in höfischer Rede an, indem er sprach, »O Beherrscher der Gläubigen, ich habe dir zur Huldigung eine demütige Gabe mitgebracht. Habe ich deine huldvolle Erlaubnis, sie holen zu lassen?« Erwiderte Al-Raschid, »Darin liegt nichts Arges.« Da befahl Abu Mohammed seinen Leuten, eine Kiste zu bringen, aus der er eine Anzahl Seltenheiten nahm, unter anderem goldene Bäume mit Blättern aus weißem Smaragd und Früchten aus taubenblutroten Rubinen, Topasen und frischen, leuchtenden Perlen. Und als der Kalif vor Staunen erstarrte, da ließ er eine zweite Kiste holen, aus der er ein brokatenes Zelt entnahm, das mit Perlen und Hyazinthen, Smaragden, Jaspis und anderen Edelsteinen besetzt war. Die Pflöcke bestanden aus frisch geschnittenem indischem Aloenholz und die Säume waren besetzt mit den grünsten Smaragden. Auf dem Brokat aber waren dargestellt allerlei Tiere, Vierfüßler und Vögel, beflittert mit Edelsteinen, Rubinen, Smaragden, Chrysoliten, Balassrubinen und allerlei edlen Metallen. Als nun al-Raschid diese Dinge erblickte, da freute er sich in höchster Freude. Und Abu Muhammad, der Faulpelz, sprach zu ihm: »O Beherrscher der Gläubigen, denke nicht, ich hätte dir dieses gebracht, weil ich etwas befürchtete oder begehrte. Aber ich wusste, dass ich nur ein Mann aus dem Volke bin und dass solche Dinge niemandem gebührten außer dem Beherrscher der Gläubigen. Und jetzt will ich dir mit deiner Erlaubnis zu deiner Unterhaltung etwas von dem zeigen, was ich vermag.« Versetzte al-Raschid: »Tu, was du willst, damit wir es sehen.« »Hören ist gehorchen«, erwiderte Abu Muhammad, und indem er die Lippen bewegte, winkte er den Zinnen des Palastes, und sie neigten sich ihm zu. Und er gab ihnen einen zweiten Wink, und sie richteten sich wieder auf. Dann blinzelte er mit den Augen, und vor ihm erschienen Kammern mit verschlossenen Türen, und er sprach zu ihnen, und siehe, Vogelstimmen gaben ihm von drinnen Antwort. Darob staunte der Kalif in höchstem Staunen und sprach: »Wie kamst du zu all dem, dieweil du doch nur bekannt bist als Abu Muhammad der Faulpelz, und man sagt mir, dass dein Vater ein Schröpfer war, der in einem öffentlichen Bade Dienst tat und dir nichts hinterließ?« Da erwiderte er: »Lausche meiner Geschichte.« Und Schahrazad bemerkte das Grauen des Tages und hielt inne in der verstatteten Rede. Doch als die 301. Nacht da war, fuhr sie also fort: »Ich vernahm, o glücklicher König, dass Abu Muhammad also zu dem Kalifen sprach: »O Fürst der wahren Gläubigen, lausche meine Geschichte, denn sie ist erstaunlich und ihre Einzelheiten sind wunderbar. Würde sie mit Sticheln in die Augenwinkel gestichelt, sie wäre eine Warnung für jeden, der sich warnen ließe.« Sprach al-Raschid: »Lass uns alles hören, was du zu sagen hast, o Ab Muhammad.« Und er hub an: »Wisse also, o Beherrscher der Gläubigen, Allah verlängere dir Ruhm und Herrschaft, es ist wahr, wenn die Leute sagen, dass ich bekannt bin als der Faulpelz und dass mir mein Vater nichts hinterließ. Denn, wie du sagst, er war nichts anderes als ein Schröpfer in einem Bade. Und ich selber war meine ganze Jugend hindurch der trägste Bursche auf dem Angesicht der Erde. Ja, meine Faulheit war so groß, dass ich zu träge war, aufzustehen und aus dem Licht in den Schatten zu gehen, wenn ich in der schwülen Jahreszeit ausgestreckt lag und die Sonne mich traf. Und so blieb es, bis ich mein 15. Jahr erreichte. Da verstarb mein Vater in der Gnade Allahs des Allmächtigen und hinterließ mir nichts. Meine Mutter aber pflegte auf Tagelohn zu arbeiten, und sie ernährte mich und gab mir zu trinken, während ich auf der Seite lag. Nun begab es sich, dass sie eines Tages mit 5 Silberdirhems zu mir trat und sprach: »O mein Sohn, ich höre, dass Scheich Abu al-Musaffar zu einer Reise nach China auszieht.« Nun war dieser Scheich ein guter und wohltätiger Mann, der die Armen liebte. »Also, komm, o mein Sohn, nimm diese 5 Silberstücke, und wir wollen sie ihm bringen und ihn bitten, dir damit etwas zu kaufen im Lande China. Vielleicht erwächst dir durch Allahs Güte, sein Name sei erhoben, daraus ein Gewinn.« Ich war zu träge, um mich zu bewegen. Sie aber schwor beim Allmächtigen, wenn ich nicht aufstände und mit ihr ginge, so wolle sie mir nie wieder Speise bringen noch Trank, noch auch je wieder zu mir kommen, sondern mich dem Tode vor Hunger oder Durst überlassen. Als ich nun ihre Worte hörte, o Beherrscher der Gläubigen, da wusste ich, dass sie tun würde, womit sie drohte, denn sie kannte meine Faulheit. Sprach ich zu ihr: »Hilf mir, mich aufzurichten.« Sie tat es, und ich weinte derweilen und sprach zu ihr: »Bring mir meine Schuhe.« Sie brachte sie Und ich sprach, zieh sie mir an die Füße. Sie zog sie mir an die Füße, und ich sprach, heb mich vom Boden auf. Sie hob mich auf, und ich sprach, stütze mich, damit ich gehen kann. Sie stützte mich, und ich ging mit ihr dahin, zuweilen über meine Säume stolpernd, bis wir zum Ufer des Flusses kamen, wo sie den Scheich begrüßte. Und ich sprach zu ihm, O mein Oheim, bist du Abu al-Mustafa? Zu Diensten, erwiderte er, und ich, nimm diese Dirhems und kaufe mir im Lande China etwas dafür, vielleicht gewährt mir Allah dadurch einen Gewinn. Sprach der Scheich zu seinen Gefährten, kennt ihr den Jüngling? Versetzten sie, ja, er ist bekannt als Abu Mohammed der Faulpelz, und niemals sahen wir, dass er sich aus seinem Hause hervorgerührt hätte vor diesem Augenblick. Sprach er zu mir, gib mir das Silber mit dem Segen des allmächtigen Allah. Und er nahm das Geld mit den Worten, Bismillah, im Namen Allahs. Ich aber kehrte mit meiner Mutter heim. Bald darauf ging Abu al-Mustafa mit einer Schar von Kaufleuten unter Segel. Und sie machten nicht eher Halt, als bis sie das Land China erreichten, wo er und die Seinen kauften und verkauften. Und als sie ihr Ziel erreicht hatten, machten sie sich auf die Reise nach Hause. Noch waren sie erst 3 Tage unterwegs, da sprach der Scheich zu seinen Leuten, »Legt das Fahrzeug bei!« Fragten sie, »Was willst du?« Und er erwiderte, »Wisset, ich hatte den Auftrag vergessen, den Abu Mohammed der Faulpelz mir gab, also lasset uns umkehren, damit wir sein Geld für etwas verwenden, was ihm Gewinn bringt.« Riefen sie, »Wir beschwören dich bei dem allmächtigen Allah, kehren nicht mit uns um, denn wir haben eine weite und schwere Strecke durchfahren, auf der wir arge Mühsal und manchen Schrecken erdulden mussten.« Sprach er, »Es hilft nichts, wir müssen umkehren.« Sprachen sie, »Nimm den doppelten Gewinn der 5 Dirhems von uns und kehre nicht um.« Damit war er einverstanden, und sie sammelten eine beträchtliche Summe für ihn. Und sie segelten weiter, bis sie zu einer Insel kamen, darauf viele Menschen wohnten. Dort vertauten sie ihr Schiff, und die Kaufleute gingen an Land, um einen Vorrat an edlen Metallen, Perlen und Juwelen zu erstehen. Da sah Abu al-Mustafa einen Mann mit vielen Affen vor sich sitzen, und dem einen unter ihnen war das Haar ausgerupft. Und so oft ihr Herr von ihnen abgelenkt wurde, fielen die anderen Affen über den Gerupften her, schlugen ihn und stießen ihn wider ihren Gebieter. Dann stand der Mann auf, prügelte und band sie und strafte sie dafür. Und all die Affen waren deshalb auf den einen ergrimmt und droschen ihn umso mehr. Als Scheich Abu al-Mustafa das sah, da hatte er Mitleid und Erbarmen mit dem Gerupften und sprach zu seinem Herrn, »Willst du mir diesen Affen da verkaufen?« Versetzte der, »Kaufe!« Und Abu al-Mustafa sagte, »Ich habe 5 Dirhems bei mir, die einem Waisenknaben gehören. Willst du ihn mir um diese Summe verkaufen?« Erwiderte der Affenhändler, »Das Geschäft ist abgeschlossen. Und Allah mache ihn dir zum Segen.« Er gab das Tier und erhielt das Geld. Und die Sklaven des Scheichs nahmen den Affen und banden ihn im Schiffe fest. Dann warfen sie die Segel aus und fuhren bis zu einer anderen Insel, vor der sie Anker warfen. Und es kamen Taucher herab, die nach Edelsteinen tauchten, nach Perlen und anderen Juwelen. Da mieteten die Kaufleute sie, damit sie gegen Bezahlung tauchten. Und sie tauchten. Als nun der Affe das sah, da löste er sich aus seinen Fesseln, sprang hinab von der Planke des Schiffes und tauchte mit ihnen. Sprach Abu al-Mustafa, »Es gibt keine Majestät und es gibt keine Macht außer bei Allah, dem glorreichen Großen. Der Affe ist mitsamt dem Gewinn des armen Burschen, für den wir ihn kauften, verloren. Und sie verzweifelten an ihm. Doch nach einer Weile kam die Taucherschar an die Oberfläche des Wassers zurück, und siehe, unter ihnen war der Affe. Und er hatte die Hände voll kostbarer Juwelen, die er vor Abu al-Musaffar niederwarf. Darob erstaunte der Scheich, und er sprach: In diesem Affen steckt ein tiefes Geheimnis. Und sie lichteten und segelten weiter, bis sie zu einer dritten Insel kamen, die da die Insel der Zunutsch hieß. Das ist ein Volk der Neger, die das Fleisch der Söhne Adams essen. Als die Schwarzen sie sahen, enterten sie das Schiff in ihren ausgehöhlten Baumstämmen, ergriffen alle, die sich in dem Fahrzeug befanden, fesselten sie und schleppten sie vor ihren König, der bestimmte Kaufleute zu schlachten befahl. Sie schlachteten sie, indem sie ihnen den Hals durchschnitten, und aßen ihr Fleisch. Und der Rest der Kaufleute verbrachte die Nacht in Fesseln und arger Angst. Doch als es Mitternacht war, erhob sich der Affe, trat zu Abu al-Musaffar und lockerte seine Ketten. Und als die anderen ihn frei sahen, sprachen sie: Allah gebe, dass unsere Rettung durch deine Hand geschehe, o Abu al-Musaffar. Doch er erwiderte: Wisset, dass der, der mich befreite, kein anderer war als dieser Affe. Und Schahrazad bemerkte das Grauen des Tages und hielt inne in der verstatteten Rede. Doch als die 302. Nacht da war, fuhr sie also fort. Ich vernahm, o glücklicher König, dass Abu al-Musaffar erklärte: Beim allmächtigen Allah, kein anderer befreite mich als dieser Affe, und ich erkaufe meine Rettung durch ihn um 1000 Dinare. Worauf die Kaufleute erwiderten: Und auch wir wollen ihm, einer wie alle, 1000 Dinare zahlen, wenn er uns befreit. Da stand der Affe auf, trat zu ihnen hin und löste ihre Fesseln, einem nach dem anderen, bis er sie alle befreit hatte. Dann gingen sie zu dem Fahrzeug, stiegen an Bord und fanden alles wohlbehalten vor, und nichts fehlte ihnen. So tauten sie ab und gingen unter Segel. Und alsbald sprach Abu al-Musaffar zu ihnen: Ihr Kaufleute, erfüllt dem Affen euer Versprechen? Wir hören und gehorchen, erwiderten sie, und ein jeder zahlte ihm 1000 Dinare. Und auch Abu al-Musaffar holte von seinem Gelde die gleiche Summe herbei, so dass für den Affen ein großer Haufen Geldes gesammelt wurde. Und sie fuhren weiter, bis sie die Stadt Bassorah erreichten, wo ihre Freunde ihnen entgegenkamen. Und als sie gelandet waren, sprach der Scheich: Wo ist Abu Mohammed, der Faulpelz? Und die Nachricht kam auch zu meiner Mutter, und sie trat zu mir, der ich schlafend lag, und sprach: O mein Sohn, wahrlich, der Scheich Abu al-Musaffar ist zurückgekehrt, und er ist in der Stadt. Also erhebe dich und geh zu ihm, grüße ihn und frage, was er dir mitgebracht hat. Vielleicht hat dir Allah, der Allmächtige, durch irgendetwas die Tür des Glücks geöffnet. Sprach ich: Heb mich vom Boden auf und stütze mich, während ich hinausgehe und zum Ufer des Flusses ziehe. Und ich ging aus und schritt dahin, oftmals über meine Säume stolpernd, bis ich dem Scheich begegnete, der ausrief, als er mich sah: Willkommen dem, dessen Geld die Ursache meiner Rettung und der Rettung dieser Kaufleute war, nach dem Willen des allmächtigen Allah. Und er fuhr fort: Nimm diesen Affen, den ich für dich kaufte, bringe ihn nach Hause und warte, bis ich komme. Ich nahm den Affen und ging davon, indem ich zu meiner Seele sprach: Bei Allah, dies ist keine andere als eine seltene Ware. Und ich führte ihn nach Hause, wo ich zu meiner Mutter sagte: So oft ich mich niederlege zum Schlafe, heißest du mich aufstehen und Handel treiben. Nun sieh mit eigenen Augen diese Ware. Und ich setzte mich Und als ich saß, traten herein die Sklaven Abu al-Mustafas und sprachen zu mir: »Bist du Abu Mohammed, der Faulpelz?« »Ja«, erwiderte ich. Und siehe, hinter ihnen erschien Abu al-Mustafa. Da stand ich auf und küsste ihm die Hände, und er sprach: »Komm mit mir in mein Haus.« »Hören und gehorsam«, versetzte ich, und begleitete ihn in sein Haus, wo er seinen Sklaven befahl, das Geld zu bringen, das der Affe für mich verdient hatte. Sie brachten es, und er sprach zu mir: »O mein Sohn, Allah hat dich mit diesem Reichtum gesegnet. Er ist der Verdienst aus deinen 5 Dirhams.« Und die Sklaven setzten das Gold in Kisten vor mich hin, die sie auf dem Kopf getragen hatten, und Abu al-Mustafa gab mir die Schlüssel und sprach: »Geh vor den Sklaven her in dein Haus, denn wahrlich, all dieser Reichtum ist dein Eigentum.« Ich kehrte also zu meiner Mutter zurück, die sich dessen freute, und zu mir sprach: »O mein Sohn, Allah hat dich mit all diesem Reichtum gesegnet, also tue deine Faulheit von dir ab, geh hinunter in den Bazar und kaufe und verkaufe.« Sofort schüttelte ich meine stumpfe Trägheit ab und eröffnete im Bazar einen Laden, wo der Affe mit mir auf demselben Divan zu sitzen pflegte. Und er aß mit mir, wenn ich aß, und wenn ich trank, so trank er. Aber jeden Tag war er vom Morgengrauen bis zum Mittag verschwunden. Und wenn er wiederkam, so brachte er einen Beutel mit 1000 Dinaren mit und legte ihn neben mich hin, bevor er sich setzte. Und lange Zeit ließ er also zu tun nicht ab, bis ich großen Reichtum angehäuft hatte. Und mit dem Gelde, o Beherrscher der Gläubigen, kaufte ich Häuser und Länder und pflanzte Gärten. Und ich erstand mir weiße Sklaven und Neger und Nebenfrauen. Nun begab es sich eines Tages, als ich mit dem Affen auf dem gleichen Teppich in meinem Laden saß, dass er sich, siehe, von rechts nach links zu wenden begann, bis ich zu ihm sagte: »Was fehlt dem Tier?« Und Allah bewirkte, dass der Affe mit behender Zunge sprach und zu mir sagte: »O, Abu Mohammed!« Als ich ihn aber sprechen hörte, war ich in arger Angst. Doch er fuhr also fort: »Fürchte nichts, ich will dir von mir erzählen. Ich bin ein Marid von den Dschann, und ich kam wegen deiner Armut zu dir. Heute aber kennst du die Fülle deines Reichtums nicht mehr, während ich dich nötig habe. Und wenn du tust, was ich will, so soll es dein Nutzen sein.« Fragte ich: »Was ist es?« Und er erwiderte: »Ich möchte dich einem Mädchen vermählen, das da ist wie der volle Mond.« Sprach ich: »Und wie?« Und er: »Morgen lege dein reichstes Kleid an und steige auf deine Esel mit dem goldenen Sattel. Dann reite auf den Futtermarkt und frage nach dem Laden des Scherifs. Setze dich neben ihn und sprich: Ich komme als ein Freier zu dir, der dich um die Hand deiner Tochter bittet. Wenn er zu dir spricht: Du hast weder Geld, noch Stand, noch Sippe, so ziehe 1000 Dinare hervor und gib sie ihm. Und wenn er mehr verlangt, so gib ihm mehr und versuche ihn mit Geld.« Versetzte ich: »Hören ist gehorchen. Ich will dein Geheiß erfüllen, inshallah.« Und am nächsten Morgen legte ich mein reichstes Kleid an, stieg auf meine Eselin mit dem goldenen Geschirr und ritt auf den Futtermarkt, wo ich nach dem Laden des Scherifs fragte. Und als ich ihn dort sitzen sah, stieg ich ab, begrüßte ihn und setzte mich ihm zur Seite. Und Schahrazad bemerkte das Grauen des Tages und hielt inne in der verstatteten Rede. Doch als die 303. Nacht da war, fuhr sie also fort: »Ich vernahm, o glücklicher König, das Abu Muhammad der Faulpelz also erzählte. Ich stieg ab, begrüßte ihn und setzte mich ihm zur Seite, während meine Mamelucken und Negersklaven vor mir standen, sprach der Scherif.
Vielleicht hast du eine Angelegenheit, die zu besprechen wir das Vergnügen haben werden?
Versetzte ich. Ja, ich habe mit dir zu tun, fragte er.
Und was ist es?
Und ich erwiderte, ich komme zu dir als Freier, um deine Tochter Hand, sprach er.
Du hast weder Geld, noch Stand, noch Sippe.
Da zog ich einen Beutel mit 1000 Dinaren roten Goldes hervor und sprach zu ihm, dies ist mein Stand und meine Sippe. Und er, den Allah segne und behüte, hat gesagt, der beste Stand ist Reichtum. Und wie gut, sprach der Dichter, wer nur 2 Dirhams hat, dessen Lippen lernten viel Sprachen und berät die Zunge spricht. Die Brüder kommen, bitten um sein Ohr, und hoch auf Stolzes Höhe erstrahlt sein Licht. Wer nicht das Geld, mit dem er prunkt und prahlt, er wäre unter uns ein armer Wicht. Irrt auch das Wort des Reichen, sagt die Welt, wie wahr das ist, wie richtig, was er spricht. Der Arme spreche wahr, doch sagt die Welt, du lügst, und seine Worte gelten nicht. Wahrlich, die Dirhams kleiden auf der Erde, den Mann in Rang, in Schönheit sein Gesicht. Gold ist die Zunge der Beredsamkeit. Gold ist die Waffe des, der kämpft und ficht. Als nun der Scherif diese meine Worte vernahm und meine Verse begriff, da neigte er eine Weile das Haupt zu Boden, hob es wieder und sprach,
wenn es so sein muss, will ich noch 3000 Goldstücke von dir haben.
Ich höre und gehorche, erwiderte ich und schickte einen meiner Mamelucken nach dem Gelde in mein Haus. Und als er mit ihm zurückkehrte, gab ich es dem Scherif, der aufstand, als er es in seinen Händen sah, seinen Dienern befahl, den Laden zu schließen und seine Mitkaufleute im Bazar zu der Hochzeit einlud. Dann führte er mich in sein Haus, schrieb meinen Ehevertrag mit seiner Tochter und sprach zu mir,
nach 10 will ich dich holen, damit du ihr den ersten Besuch abstattest.
Da ging ich in Freuden heim, schloss mich ein mit dem Affen und erzählte ihm, was geschehen war. Da sprach er, du hast wohlgetan. Als nun die Zeit herbeikam, die der Scherif mir genannt hatte, sprach der Affe, ich möchte, dass du etwas für mich tust, und du sollst von mir erhalten, wenn es getan ist, was immer du willst. Fragte ich, was ist es? Und er versetzte, am oberen Ende des Zimmers, darin du deiner Braut entgegentreten wirst, befindet sich eine Kammer, wo deren Tür ein Ringschloss liegt, und die Schlüssel hängen darunter. Nimm die Schlüssel und öffne die Kammer. Darin wirst du einen eisernen Kasten finden mit 4 Flaggen an den Ecken. Die sind Talismane. Und mitten in dem Kasten steht ein eisernes Becken voller Geld, in dem ein weißer Hahn mit gespaltenem Kamm angebunden ist. Auf der einen Seite aber liegen im Kasten 11 Schlangen, und auf der anderen ein Messer. Dies Messer nimm und schlachte den Hahn. Schneide die Flaggen fort und stoße die Kiste um. Dann geh zur Braut und nimm ihr das Mädchentum. Dieses ist meine Bitte an dich. Hören und gehorsam, erwiderte ich und begab mich in das Haus des Scherifs. So wie ich also das Zimmer der Braut betrat, sah ich mich um nach der Kammer, und ich fand sie, wie der Affe sie geschildert hatte. Dann ging ich zu der Braut und staunte ob ihre Schönheit und Lieblichkeit, ihres Wuchses und ihrer ebenmäßigen Anmut, denn all das war so, wie keine Zunge es beschreiben kann. Ich freute mich ihrer in höchster Freude. Und mitten in der Nacht, als meine Braut schlief, stand ich auf, nahm die Schlüssel und trat in die Kammer. Und ich ergriff das Messer, schlachtete den Hahn, schnitt die Flaggen fort und stieß die Kiste um. Da erwachte das Mädchen, und als sie die Kammer offen sah und den Hahn mit durchschnittenem Hals erblickte, rief sie aus: »Es gibt keine Majestät und es gibt keine Macht außer bei Allah, dem Glorreichen, Großen. Der Marid hat Gewalt über mich erlangt.« Und kaum hatte sie ausgesprochen, so schoss der Marid auf das Haus herab, fasste die Braut und flog mit ihr davon. Und es erhob sich ein großes Geschrei. Und siehe, herein trat der Scherif, schlug sich das Gesicht und rief: »O Abu Mohammed, welche Tat hast du getan? Lohnst du uns so? Ich hatte diesen Talisman in der Kammer errichtet, weil ich den Verfluchten für meine Tochter fürchtete. Denn seit 6 Jahren hat er versucht, meine Tochter zu stehlen, doch er konnte es nicht. Aber jetzt ist deines Bleibens bei uns nicht länger, also zieh deiner Wege.« Da ging ich hinaus und kehrte zurück in mein Haus, wo ich nach dem Affen suchte. Doch ich konnte ihn nicht finden und fand auch keine Spur von ihm. Daran erkannte ich, dass er der Marid wäre und dass er mein Weib geraubt und mich betrogen hätte, also dass ich den Talisman und den Hahn zerstörte, die beiden Dinge, die ihn gehindert hatten, sie zu nehmen. Und ich bereute, zerriss mir das Gewand und schlug mir das Gesicht. Und es blieb kein Land, das mir nicht zu eng geworden wäre, so dass ich in die Wüste zog und zu wandern nicht abließ, bis mich die Nacht überfiel, denn ich wusste nicht, wohin ich ging. Und während ich tief in traurigen Gedanken versunken war, siehe, da traf ich auf 2 Schlangen, eine lohgelb und die andere weiß, und sie kämpften miteinander, um sich zu töten. Da nahm ich einen Stein und erschlug die Gelbe mit einem einzigen Wurf, denn sie war die Angreiferin gewesen. Die weiße Schlange aber glitt davon, und sie blieb eine Weile fort, doch schließlich kehrte sie mit 10 anderen weißen Schlangen zurück, die zu der Gelben hinglitten und sie in Stücke rissen, so dass nur noch der Kopf übrig blieb. Dann gingen sie ihrer Wege, und ich fiel vor Müdigkeit zu Boden, wo ich stand. Doch als ich so da lag und meines Erlebnisses gedachte, siehe, da vernahm ich eine Stimme, obgleich ich niemanden sah, und die Stimme sprach die Verse: »Lass das Schicksal jagen mit verhängten Zügeln und denke sorgend keinen Deut zurück. Zwischen des Auges Zuschlag und dem Aufschlag verwandelt Allah ärgste Not in Glück.« Und als ich das hörte, o Beherrscher der Gläubigen, da fasste mich arge Sorge, und ich war über die Massen erschreckt. Und siehe, hinter mir hörte ich eine Stimme aus dem Stegreif diese Verse sprechen: »Du Moslem, den Al-Karan führt und leitet, freu dich des, was dir Friedensbringer war. Nicht fürchte, was dir Satan eingeflüstert, und sieh in uns die wahrheitsgläubige Schar.« Sprach ich: »Ich beschwöre dich bei der Wahrheit dessen, zu dem du betest. Lass mich wissen, wer du bist.« Da nahm der unsichtbare Sprecher die Gestalt eines Menschen an und sprach: »Fürchte nichts, denn der Bericht deiner guten Tat ist zu uns gelangt, und wir sind ein Volk der wahrheitsgläubigen Dschann. Wenn dir also irgendetwas fehlt, so lass es uns wissen, damit wir das Vergnügen genießen, deinen Wunsch zu erfüllen.« Sprach ich: »Wahrlich, ich bin in arger Not. Ein schwerer Kummer hat mich bekümmert, und nimmer war ein Mensch bekümmert wie ich.« Sprach er: »Du bist wohl gar Abu Mohammed, der Faulpelz?« Und ich erwiderte: »Ja«, versetzte er. »Ich, o Abu Mohammed, bin der Bruder der weißen Schlange, deren Feind du erschlugst. Wir sind vier Brüder, die von einem Vater und von einer Mutter stammen. Und wir alle sind in deiner Schuld für deine Güte. Und wisse, der, der dir in der Gestalt eines Affen diesen Streich gespielt hat, ist ein Marid von den Marids der Djann. Und hätte er nicht diese List gebraucht, er wäre nimmer imstande gewesen, das Mädchen zu nehmen. Denn er liebte sie schon lange und wollte sie rauben, aber der Talisman hinderte ihn. Und wäre er geblieben, wie er war, er hätte nimmermehr Zutritt zu ihr erlangt. Aber gräme dich nicht darum, wir wollen sie dir bringen und den Marid töten, denn deine Güte ist nicht verloren bei uns. Und er schrie mit einem furchtbaren Schrei. Und Schahrasad bemerkte das Grauen des Tages und hielt inne in der verstatteten Rede. Doch als die 304. Nacht da war, fuhr sie also fort. Ich vernahm, o glücklicher König, dass der Ifrit zu ihm sprach: Deine Güte ist nicht verloren bei uns. Und er schrie auf mit einem furchtbaren Schrei und mit schrecklicher Stimme, und siehe, es erschien eine Schar der Djann, die er nach dem Affen fragte, und einer von ihnen sagte: Ich kenne seine Stätte, fragte der Erste. Wo weilt er? Sprach der Sprecher. Er ist in der Messingstadt, darüber die Sonne nicht aufgeht, sprach der erste Djinni zu mir. O Abu Mohammed, nimm einen dieser unserer Sklaven, und er wird dich auf seinen Rücken heben, und er wird dich lehren, wie du das Mädchen zurückerlangen kannst. Aber wisse, dieser Sklave ist ein Marid unter den Marids, und hüte dich, während er dich trägt, den Namen Allahs auszusprechen, sonst wird er von dir fliegen, und du wirst fallen und vernichtet werden. Ich höre und gehorche, erwiderte ich, und ich wählte einen der Sklaven aus, und er neigte sich nieder und sprach zu mir: Steig auf! Ich stieg auf seinen Rücken, und er flog mit mir empor ins Firmament, bis ich die Erde aus den Augen verlor und die Sterne sah, als seien sie die Gebirge der Erde, fest gegründet, und die Engel singen hörte: Preis sei Allah! Und derweilen unterhielt mich der Marid, indem er mich ablenkte und hinderte, den Namen Allahs auszusprechen. Aber während wir dahinflogen, siehe, da sprach mich einer an, der mit strahlendem Gesicht und wehenden Locken in ein grünes Gewand gekleidet war, und sagte: O Abu Mohammed, sprich, es gibt keinen Gott als den Gott, und Mohammed ist Gottes Apostel. Nun war ich schon gebrochenen Herzens, dieweil ich die Nennung des Namens Allah so lange gewaltsam unterdrückt hatte, und also sprach ich: Es gibt keinen Gott als den Gott, und Mohammed ist Gottes Apostel. Da traf der Leuchtende den Marid mit dem Wurfspieß, und er schmolz und wurde zu Asche. Ich aber wurde von seinem Rücken geschleudert und stürzte jählings zur Erde, bis ich mitten in ein tobendes Meer fiel, das von peitschenden Wogen schwoll. Und siehe, ich fiel dicht neben einem Schiffe mit 5 Mann Besatzung nieder. Und als sie mich sahen, kamen sie zu mir und nahmen mich auf in das Fahrzeug. Und sie begannen in einer Sprache zu mir zu sprechen, die ich nicht kannte. Ich aber gab ihnen durch Zeichen zu verstehen, dass ich sie nicht verstand. Da fuhren sie weiter bis zum Schlusse des Tages, und sie warfen ein Netz aus und fingen einen großen Fisch, den brieten sie, und gaben mir zu essen. Und sie segelten weiter, bis sie ihre Stadt erreichten, und führten mich zu ihrem König und setzten mich vor ihn hin. Ich küsste den Boden vor ihm, und er verlieh mir ein Ehrengewand und sprach in arabischer Sprache zu mir, denn er kannte sie gut. Ich ernenne dich zu einem meiner Würdenträger. Da fragte ich ihn nach dem Namen der Stadt, und er erwiderte: Sie heißt Hanat und liegt im Lande China. Und er übergab mich seinem Wesir, dem er befahl, mir die Stadt zu zeigen, die ehedem von den Ungläubigen bewohnt worden war, bis Allah, der Allmächtige, sie in Stein verwandelt hatte. Ich blieb einen Monat lang, indem ich mich zerstreute durch den Anblick der Stadt. Und nimmer erblickte ich eine größere Fülle von Bäumen und Früchten als dort. Und als diese Zeit verstrichen war und ich eines Tages am Ufer eines Flusses saß, siehe, da sprach mich ein Reiter an, der zu mir sagte,
»Bist du nicht Abu Muhammad, der Faulpelz?«
»Ja«, erwiderte ich, worauf er sprach,
»fürchte nichts, denn der Bericht von deiner guten Tat ist zu uns gelangt.«
Fragte ich, »wer bist du?« Und er versetzte,
»ich bin ein Bruder der weißen Schlange, und du bist dicht bei dem Orte, wo sich das Mädchen befindet, das du suchst.«
Mit diesen Worten nahm er seine Kleider ab und bekleidete mich mit ihnen, indem er sprach,
»fürchte nichts, denn der Sklave, der unter dir umkam, war einer unserer Sklaven.«
Dann nahm mich der Reiter hinter sich aufs Pferd und ritt mit mir an einen verlassenen Ort und sprach,
»steig ab und gehe zwischen diesen Bergen dahin, bis du die Messingstadt erblickst. Dann mache in der Ferne Halt und tritt nicht ein, bis ich zu dir zurückgekehrt bin und dir sage, was du zu tun hast.«
»Hören und gehorchen«, erwiderte ich, stieg ab und ging dahin, bis ich zu der Stadt kam, deren Mauern aus Messing waren. Dann ging ich rund um sie herum, denn ich hoffte, ein Tor zu finden, aber ich fand keins. Und als ich noch hartnäckig suchte, siehe, da kehrte der Bruder der Schlange zu mir zurück und gab mir ein verzaubertes Schwert, das mich einem jeden unsichtbar machen sollte, und ging seiner Wege. Nun war er erst eine kurze Weile fort, als ich ein Stimmengewirr vernahm und sah, dass ich mitten unter einer Schar von Leuten stand, deren Augen in ihren Brüsten staken. Und als sie mich sahen, sprachen sie,
»wer bist du und was hat dich an diesen Ort verschlagen?«
Ich erzählte ihnen meine Geschichte und sie sprachen,
»das Mädchen, das du suchest, ist in dieser Stadt bei dem Marit, aber wir wissen nicht, was er mit ihr getan hat. Nun sind wir Brüder der weißen Schlange, also geh zu jenem Quell, sieh zu, wo das Wasser in den Boden dringt, und geh mit ihm hinein, so wird es dich in die Stadt geleiten.«
Ich tat, wie sie mir befahlen, und folgte dem Wasserlauf, bis er mich zu einem Sardab brachte, einer unterirdischen Kammer. Und als ich aus ihr emporstieg, war ich mitten in der Stadt. Hier sah ich unter einem brokatenen Baldachin das Mädchen auf einem goldenen Throne sitzen, der umgürtet war von einem Garten voller goldener Bäume, mit Früchten aus wertvollen Edelsteinen, Rubinen, Chrysoliten, Perlen und Korallen. Und so wie sie mich sah, erkannte sie mich, sprach mich an mit dem Gruße der Moslems und sagte,
»O mein Herr, wer führte dich hierher?«
Und ich erzählte ihr alles, was mir widerfahren war, und sie sprach,
»wisse, der verfluchte Marit hat in der Größe seiner Liebe zu mir gesagt, was ihm Schaden bringe und wie ihm alles gelinge, und es gäbe hier einen Talisman, mit dessen Hilfe er, wenn er wolle, die ganze Stadt vernichten könnte, samt allen, die darin wären. Wer ihn besitze, dem würden die Ifriten in allem gehorchen. Er stehe aber auf einer Säule.«
Fragte ich, »und wo ist die Säule?« Und sie erwiderte,
»da und da.«
»Und welcher Art mag der Talisman sein?« sprach sie.
»Er ist nach dem Bilde eines Geiers. Darauf steht eine Schrift, die ich nicht lesen kann. Also geh dorthin und nimm ihn. Setze ihn vor dich hin, stelle eine Räucherpfanne auf und wirf ein wenig Moschus hinein. So wird sich ein dichter Rauch erheben, der die Ifriten zu dir hinzieht. Und sie werden sich alle vor dir einfinden, und keiner wird fehlen. Deinem Worte aber werden sie untertan sein, und was du ihnen auch gebietest, das werden sie tun. Also steh auf und mache dich mit dem Segen des allmächtigen Allah ans Werk.«
Versetzte ich, »hören und gehorchen.«
und ich ging zu der Säule und tat, wie sie mir befohlen hatte. Da stellten sich die Ifriten alle vor mir ein und sprachen: »Hier sind wir, o unser Herr! Was du uns gebietest, das werden wir tun«, sprach ich. »Bindet den Marit, der das Mädchen aus ihrem Hause hierher gebracht hat«, sprachen sie. »Wir hören und wir gehorchen.« Fort flogen sie und legten den Marit in engste Fesseln und kehrten nach einer Weile zurück und sprachen: »Wir haben dein Geheiß vollführt.« Und ich entließ sie, begab mich zu meinem Weibe, erzählte ihr, was geschehen war, und sprach: »O meine Braut, willst du mit mir gehen?«
»Ja«,
erwiderte sie. Da trug ich sie durch das Gewölbe hinaus, durch das ich die Stadt betreten hatte, und wir zogen dahin, bis wir zu den Leuten kamen, die mir den Weg zu ihr gewiesen hatten. Und Schahrasad bemerkte das Grauen des Tages und hielt inne in der verstatteten Rede. Doch als die 305. Nacht da war, fuhr sie also fort: »Ich vernahm, o glücklicher König, dass er also erzählte. Und wir zogen dahin, bis wir zu den Leuten kamen, die mir den Weg zu ihr gewiesen hatten. Sprach ich zu ihnen: Zeigt mir einen Pfad, der in meine Heimat führt. Und sie taten es und brachten uns zu Fuß an die Meeresküste und setzten uns an Bord eines Schiffes, das mit günstigem Winde vor uns hersegelte, bis wir die Stadt Bassora erreichten. Und als wir ins Haus meines Schwiegervaters traten und die Seinen mein Weib erblickten, da freuten sie sich in höchster Freude. Ich aber beräucherte den Geier mit Moschus, und siehe, von allen Seiten strömten die Ifriten herbei und sprachen: Zu deinen Diensten, was willst du von uns? Da befahl ich ihnen, alles, was es an Geld und edlen Metallen und Juwelen in der Messingstadt gebe, in mein Haus zu Bassora zu bringen, was sie auch taten. Und dann befahl ich ihnen, mir den Affen zu holen. Sie brachten ihn vor mich, niedergeschlagen und erbärmlich. Und ich sprach zu ihm: Verfluchter, weshalb hast du so verräterisch an mir gehandelt? Und ich befahl den Ifriten, ihn in eine Messingflasche zu sperren. Und sie taten ihn in eine Kürbisflasche aus Messing und versiegelten sie mit Blei. Ich aber lebte mit meinem Weibe in Freuden und Wonnen. Und, o Beherrscher der Gläubigen, ich habe unter meiner Hand kostbare Dinge in solcher Fülle und seltene Juwelen und andere Schätze und Geld in solchen Mengen, dass keine Berechnung das alles umfassen, noch auch eine Grenze es einschließen kann. Und wenn es dich nach Reichtum gelüstet oder nach irgendetwas sonst, so will ich den Djann auf der Stelle befehlen, deine Wünsche zu erfüllen. Doch all das stammt aus der Güte des allmächtigen Allah.« Und der Beherrscher der Gläubigen staunte sehr und verlieh ihm kaiserliche Gaben für seine Geschenke und behandelte ihn mit der Gunst, die er verdiente.